war betrunken. Da ist der Spitzname geboren worden, in einer betrunkenen Nacht. Und weil ich da ein bisschen rough war, hieß es, Mensch, Icke, jetzt fahr mal runter.
Genau, das Budget ist deutlich kleiner, als du dir das gerade denkst.
Du hast immer wieder auch Leute, die damit kokettieren, mit ihrer, sag ich mal, so ein bisschen Abgefucktheit. Ich glaube, am Ende haben Leute wie du die größte Rolle gespielt, nämlich Leute, die mittlerweile Football gucken.
Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die zehnte Sau, muss es so sagen.
American Football ist in Deutschland die Trendsportart schlechthin. Ende des Jahres trägt die National Football League, kurz NFL, sogar das erste Mal ein Spiel in Deutschland aus. Dazu habe ich mit RAN-NFL-Netman und Football-Experte Christoph Icke Domisch gesprochen. Außerdem erzählt GFL-Headcoach der Munich Cowboys Nandine Nourasit, was sie sich von dem NFL-Spiel in München für den deutschen Football erhofft. Wir diskutieren auch darüber, warum es inzwischen zwei Top-Ligen in Deutschland gibt, die miteinander konkurrieren und warum die deutschen Fans keine Event-Fans sind. Mein Name ist Finn Wiedmann und ihr hört die Sportgondel. Football-Fans, die sonntags die NFL im Free-TV verfolgen, kennen den Mann mit dem Berliner Dialekt nur allzu gut. Icke ist bei RAN NFL nicht mehr wegzudenken. Dabei hat er selbst nie Football gespielt. Wie er auf den amerikanischen Klassiker gekommen ist, ist sogar einer deutschen Legende zu verdanken.
Amerika-Fernweh war ganz groß, gerade bei so einem Ossi. Also ich bin aus Brandenburg so ja, ein Stück weg von Berlin, so 20 Kilometer. Und irgendwie war das alles mega spannend. Und dann gab es Dirk Nowitzki in der NBA. Und dann habe ich so Anfang 2000 angefangen, ein bisschen Basketball zu gucken. Und dann gab es ab 2005 den ersten Game Pass für die NFL. Und mein Großcousin hatte irgendwann mal mehr als den Super Bowl geguckt. Den habe ich halt auch irgendwie so ab, keine Ahnung, 12, 13 geguckt, vom Alter her. Und irgendwann hatte der den Pass und hat mir das gezeigt. Und ich weiß noch, mein erster richtiger Kontakt, wo ich dachte, hä, okay, was ist denn das für ein kranker Sport, war eine Ausgabe von Hard Knocks. Das ist so ein Magazin von HBO, die begleiten eine Franchise während der Saisonvorbereitung. Und 2005 durfte man noch viel härter trainieren, gerade im August. Und dann gab es im ersten Training Szenen, wie die Spieler irgendwie aufeinander knallen und Reifen umherschmeißen und die wirklich geknechtet werden bei 35 Grad Sonne. Und ich dachte so, Alter, das sind ja badass Motherfucker. Und dann dachte ich, okay, krass, da musste ich mal mit auseinandersetzen. Und dann habe ich das irgendwann studiert und dann hatte ich richtig Glück, weil am Anfang haben meine Dozenten gesagt, boah, interessiert ja eigentlich keinen, aber mach das mal zu deiner Nische. Vielleicht wird das ja mal was.
Und aus der Nische wurde sein Glück, wie er es selbst beschreibt. Anfang der 2010er war Football im TV fast gar nicht präsent. Da war Icke einer der Ersten, der sich mit dem Sport beschäftigte.
Die erste Aufgabe, ich bin dahin für ein Praktikum, das war 2011 und habe danach dann ein Volo gemacht bei ProSieben nochmal. Und währenddessen hatten ProSieben Sat.1 gerade angefangen, so die Rechte so ein bisschen auszubauen. Die hatten erst den Super Bowl, dann waren das auch die Conference Finals und den Super Bowl. Und dann liefen so Wochenend-Zusammenfassungen. Die liefen auf RAN.de, die liefen nicht mal irgendwo im Fernsehen. Und so doof das klingt, aber die Sportredaktion RAN musste das machen. Und so wie ich dem Fußball gegenüberstand, standen die alle dem American Football gegenüber und dachten halt, boah, zum Glück ist der Typ da, dieser Volo mit den langen Haaren, der so komisch spricht, der hat da Bock drauf, kümmer du dich mal drum, mach du das mal. Und dann war ziemlich genau nach meinem Volo, war klar, okay krass, wir kriegen die Rechte für zwei Free-TV-Spiele am Sonntag im Fernsehen. Und
pro Saison dann?
Genau, pro Spieltag.
Also ach so, pro Spieltag.
Genau, ja. Pro Spieltag. Pro Spieltag jede Woche zwei Spiele im Free-TV. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, da hat ja niemand dran geglaubt. Auch bei ProSieben hat sich ja, also die Chance, dass das ein Erfolg wird, das war nicht die Denke. Die Chance war, vielleicht wird es kein so großer Misserfolg, dass wir das durchziehen können, weil American Football war so ein Nischenprodukt, so Sport 1 Plus und so. Da weiß man halt, dass die 10.000 Zuschauer hatten, wenn die ein Playoff-Spiel übertragen haben. Und deshalb war, glaube ich, auch meine Chance da, nicht, dass ich die jetzt forciert hätte, aber deshalb war so bei allen so der Impuls da, Mensch, wir probieren mal echt alles aus, was wir sonst noch nicht gemacht haben.
Nandine Nourasit ist die erste Frau, die als Headcoach ein Footballteam in Europa trainiert. Mit 27 Jahren hat sie den Kontaktsport recht spät für sich entdeckt. Eine Veränderung in der Wahrnehmung der Sportart bemerkt sie auf jeden Fall.
Ja, also es fällt schon auf, dass es immer populärer wird und dass es so einen richtigen Football-Boom gibt. Das ist so die letzten Jahre tatsächlich immer mehr geworden. Wir haben die Leute erzählt, das gab es damals in den 90ern schon mal, aber das weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall mehr und die Leute sprechen mehr über Football. Und ich wurde zu Anfangs ganz oft gefragt, ja, American Football, ist es jetzt das mit dem Helm und der Ausrüstung oder das andere? Und das passiert mir gar nicht mehr. Also American Football ist definitiv als Sportart hier in Deutschland angekommen.
Auch wenn sie den Trend positiv sieht, kommt die Popularität für sie trotzdem überraschend.
Als es dann natürlich im Free-TV irgendwann war, dann hat man schon gemerkt, dass jetzt wirklich steil nach oben geht. Das ist schon aufgefallen. Und ansonsten finde ich schon, dass wir immer schon Interesse irgendwie auch an amerikanischen Sportarten hatten. Und ich finde es trotzdem spannend, dass der American Football sich so durchgesetzt hat, obwohl wir ja so eine Fußballnation sind und dass da der American Football überhaupt noch so seinen Platz gefunden hat, neben all den anderen Sportarten, in denen wir ja auch gut sind und die wir auch hier in Deutschland haben.
Nadine spricht den Faktor der Free-TV-Übertragung bereits an. Dass Rand im Football in Deutschland nach vorne geholfen hat, liegt auf der Hand. Da interessiert mich vor allem, wie denn Icke seine Rolle sieht, eher als Vermarkter oder doch als reiner beobachtender Journalist.
Ich glaube, ich kann dir sagen, bis auf Frank Buschmann, Jan Stecker noch mit Abstrichen, aber bis auf Frank Buschmann hatten wir ja in den ersten ein, zwei Jahren gar keine Leute, die genügend Horizont und Erfahrung hatten im Fernsehen, um sich selbst als Vermarkter zu sehen, sondern wir waren einfach alle so, wie wir waren. Und alle haben Football geliebt. Und ich kann dir aber sagen, dass ich das irgendwann selber auch so ein bisschen gemerkt habe, dass wir natürlich auch Vermarkter sind des Footballs. Wir sind natürlich ein Fernsehsender und wir sind natürlich auch eine Sportredaktion und man versucht, möglichst journalistisch zu sein. Aber in den USA ist die Art der Berichterstattung ja auch anders als bei uns in Deutschland und in Europa. Also ein schönes Beispiel, das Nils Kamen-Interview mit Toni Kroos. So funktioniert ja die US-Sportwelt nicht, sondern jedes Interview ist irgendwie positiv. Und ich glaube, für mich, ich musste da gar nichts lernen. Ich habe es nur irgendwann gemerkt und gedacht, okay, krass, wir sind schon anders als so eine deutsche normale Sportberichterstattung. Und deshalb, man jubelt der Ganze schon auch ein bisschen hoch. Es war dran.
Aber du es gerade angesprochen hast, woran siehst du denn oder was glaubst du denn, was dafür verantwortlich ist, dass in den USA solche Interviews meist professioneller geführt werden von den Spielern, aber auch von den Trainern? Also da hast du selten so Ausraster von den Trainern, wenn da irgendeine Frage kommt.
Das ist echt eine gute Frage. Da zerbrechen wir auch häufig den Kopf drüber in meinem Job. Ich glaube, die haben alle ein bisschen mehr verstanden, dass das auch zu ihrem Job dazugehört. Und so doof das klingt, also da ist ja auch der Urreibungspunkt mittlerweile beim Fußballfan und beim Fußball, ich nenne ihn Veranstalter, FIFA, UEFA, Bundesliga. Das ist der Reibungspunkt ja auch in Deutschland. Die Fans sagen, ja, das ist mir alles zu viel. Und die Spieler, da wollen sie sich in den Fan reinversetzen und denken sich, oh, das ist alles zu viel, jetzt muss ich hier noch Interviews machen. Aber in Amerika weiß man halt, das gehört dazu, weil wir verdienen übrigens unser Geld, weil wir nicht nur 16 Spiele machen, sondern in der NFL, um da zu bleiben, jetzt 17. Und die Darstellung, wie man sich in so einem Interview gibt, das wissen natürlich dort alle auch, das gehört dazu, weil das wird am Tag danach, in den Stunden danach auf jedem Fernsehkanal gespielt. Und so doof das klingt, der Amerikaner ist ja auch self-made und der weiß, wenn ich mich da dämlich verhalte, dann sagt vielleicht mein Club irgendwann, wenn ich nicht gut spiele, weißt du, der benimmt sich in Interviews immer so komisch, der macht immer schlechte Publicity, nehmen wir doch einen anderen. Ich glaube, diese Sache ist allgegenwärtig bei den US-Sportlern, das ist da schon sehr drin.
Der Unterschied im medialen Umgang ist, wie Icke beschreibt, wirklich riesig. Wenn wir zum Beispiel an das Interview mit Toni Kroos nach dem Sieg im Champions-League-Finale denken.
Ich habe das mal in den USA im Trainingscamp, habe ich mal einen Seahawks-Spieler. Wir waren da vor 3 oder 4 Jahren. Da hatten die trashigste O-Line der NFL. Wirklich scheiße. Also 32 aus 32 ranked. Und ich dachte halt, hey, ich will dazu was fragen. Und hatte Ethan Pocic, damals ein Center von denen, und wollte ein bisschen lustig die Frage stellen. Und habe gesagt, Mensch, also O-Line müsst ihr euch ja was Judith Neuert überlegen, oder? Was habt ihr denn für Taktiken ab diesem Jahr? Und so wie du gerade die Augen aufgemacht hast, so hat er es, so wie ich halt in meiner eigenen Sprache, so würde ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass man so Sportberichterstattung machen muss, auch mit einem Spieler, weil der Spieler eigentlich das verstehen müsste, weil wenn man alles so ernst nimmt, das ist halt auch Sport. Also wir sind hier nicht beim G12-Gipfel.
Obwohl es in Deutschland zwar viele NFL-Fans gibt, sind bei den Spielen in der German Football League an den Wochenenden deutlich weniger ZuschauerInnen zu finden als bei anderen ersten Ligen, wie der Deutschen Eishockey-Liga oder der Basketball-Bundesliga. Für Icke ist klar, warum.
Also Eishockey und Basketball sind halt mega regionale Sportarten in Deutschland und die haben abseits der US-Kultur schon in den 90ern, in den 80ern, ihr habt seine eigene Kultur. Niemand, der bei Alba in der Halle ist, da werden die wenigsten Leute, die da ständig hingehen, überhaupt nur die Starting Five aus Ludwigsburg sagen können. Gleiches ist beim EHC das Phänomen. Die Hamburger, die werden sich dafür nicht groß interessieren, gehen aber fast jede Woche eben mal in ihre eigene Halle. So, und da ist eine Kultur gewachsen in diesen Sportarten. Beim American Football ist das halt nicht passiert, weil du hattest halt auch keine deutschen Anlaufpunkte. So, wir waren mal 92 Europameister im Basketball. Auch vollkommen absurd, wenn man heute drüber nachdenkt. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und Eishockey ist einfach so eine deutsche Sportart, die auch olympisch ist, wo wir natürlich immer mal so ein paar Erfolge hatten oder Aufzeigepunkte hatten. Deshalb haben die eine andere Kultur. Und American Football hat das auch deshalb nicht geschafft, weil man natürlich wirklich sagen muss, wenn man das erste Mal ein Spiel live im Stadion sieht, merkt man einfach, dass der Unterschied zwischen dem Fernseherlebnis zu dem Live-Erlebnis, der ist in keiner Sportart weltweit größer, würde ich behaupten, als beim American Football.
Für Nadine hat die fehlende Fanbase in der GFL auch was mit dem historischen Hintergrund von Eventsportarten in Deutschland zu tun.
Naja, der Qualitätsunterschied ist natürlich noch massiv. Es ist immer noch eine Randsportart bei uns. Und wie wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen haben, man kann auch noch spät damit anfangen. Und wären wir in dem Sport schon weiter, dann hätte man keine Chance mehr, wenn man als Erwachsener noch in die Sportart kommt. Ja. Jetzt ist es so, wenn man sportlich ist, athletisch ist und dann sich auch wirklich 100% auf den Football konzentriert, hat man gute Möglichkeiten, auch immer noch in der GFL zu spielen. Und wären wir da schon weiter, wäre das sicherlich nicht mehr möglich. Da müsste man schon früher einsteigen. Zudem ist es so, dass natürlich der ganze Sport in Amerika, das ist immer ein Spektakel, das ist ein Event, da ist eine Party mit dabei. Und das können wir natürlich hier so noch nicht bieten. Ich meine, seien wir mal ehrlich, so Baseballspiele sind jetzt auch nicht immer die spannendsten, aber das ist halt das Drumherum. Die Leute sehen sich, es gibt was Gutes zu essen. Und so diese Kultur der Sportevents, glaube ich, die haben wir so hier auch noch nicht. Und an Qualität auch. Es ist zwar einer der schnellst wachsenden Sportarten in Deutschland, aber ich glaube, dass wir zahlentechnisch natürlich noch nicht da sind, wo andere Sportarten sind. Und vielleicht müssen wir uns auch überlegen, ob wir dieses Event, das vielleicht andere Sportarten bieten können, ob wir das nicht bieten können, ob wir ausreichend Werbung machen, gut, ob unser Marketing gut genug ist. Das sind so Dinge natürlich, die man sich oder Fragen, die man sich stellen muss.
Auch für Icke ist klar, dass deutsche Fans Eventsportarten noch nicht positiv genug gegenüberstehen.
Also das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, glaube ich, weil ja selbst Eishockey hat zwar die Drittelpausen, aber sonst fließt das Spiel. Es gibt fast keine Unterbrechung und der Deutsche ist halt schon hart an den Fußball gewöhnt. Und Fußball ist halt eigentlich wirklich, auch das muss man sagen, frag mal junge Menschen, frag mal einen 6- bis 12-Jährigen, der noch nicht groß vorgeprägt ist, selbst wenn er in der Familie eine gewisse Vorprägung hat, nimm den mal mit zum Fußball, nimm den mal mit zum American Football und zum Basketball. Der wird natürlich sagen, dass Fußball die langweiligste Sportart ist, weil ja am wenigsten Highlight-Momente sind. Am wenigsten TikTokable, würde ich es mal sagen. Du hast die wenigsten kurzen Snippets und der Deutsche ist halt so sozialisiert gewesen.
Nadine sieht auch Fußball als größten Konkurrenten für den American Football.
Das wäre auf jeden Fall schön. Die Frage ist, inwieweit es realistisch ist, weil drüben ist ja doch American Football die Sportart Nummer 1. So, und jetzt ist hier ist es Fußball und die können die Anzahl an Fans generieren, um sowas zu tun. Da ist die Frage, woher die Fans für so große Events, so ein bisschen nicht. Aber damals, als die NFL Europe ja auch in Deutschland war, da waren das große Events und da kamen die Leute auch her.
Was Nadine beschreibt, kann ich gut nachvollziehen. Bei mir war es auch so, dass meine Eltern mich mit 4 Jahren zum Fußballtraining geschickt haben. Andere Sportarten habe ich erst einige Jahre später kennengelernt. Dass sich hier in Deutschland aber einiges bewegt und Football immer mehr Fans dazu gewinnt, wird auch in den USA wahrgenommen.
Ich glaube, am Ende haben Leute wie du die größte Rolle gespielt, nämlich Leute, die mittlerweile Football gucken. Und das ist halt wirklich absurd, wie viele Menschen jeden Sonntag Football gucken und vor allen Dingen, wie viel mehr das nochmal in den Playoffs wird und wie viele Leute sich ein Trikot kaufen und zu Weihnachten ihrem besten Kumpel was schenken und Frauen schenken ihren Männern zum 30. Hey, wir fliegen mal rüber und gucken das an. Die Amerikaner wissen das ja. Wenn man ein Ticket kauft, registriert man sich, aus welchem Land kommt man. Und die NFL hat einfach wahrgenommen, dass hier unfassbar viel passiert.
Am 13. November trägt die NFL in der Allianz Arena ihr erstes Spiel in Deutschland aus. Spielen werden die Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers um den Superstar Tom Brady. Ein Riesenspektakel. Alleine zum Vorverkauf haben sich laut NFL über 500.000 Menschen auf Tickets beworben.
Also das ist halt wirklich verrückt, dass das so, so schnell ging. Auch wenn jetzt manche schon die Stimme haben, naja, hat ja aber lange gedauert. Nee, hat's nicht. Und was wirklich, was man einfach nicht hoch genug bewerten kann, ist, dass die uns Tom Brady schicken. Das ist halt wirklich, das ist Pelé, das ist Roger Federer, das ist Michael Jordan. Und zwar auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit. Also der ist vor anderthalb Jahren Super Bowl Champion geworden. Und der hat die Karriere beendet, kommt zurück. Das ist schon wirklich... Das ist auch unüblich, weil sonst haben die nach London immer die Trash-Teams geschickt. So doof das klingt, aber das waren halt nicht die Besten.
Aber wie ist denn das jetzt? Ja, okay, Seattle Seahawks sind jetzt nicht mehr ganz so stark, ja, weil Russell Wilson eben jetzt auch zu den Denver Broncos gewechselt ist. Aber trotzdem hat Seattle Seahawks eine riesen Fanbase hier in Deutschland. Aber glaubst du, dass es eine Rolle spielt, welche Teams da jetzt gekommen sind oder kommen werden? Oder wäre es egal, hätten die auch die New York Jets schicken können?
Also die Buccaneers sind ja eines von vier Teams, was sich für den deutschen Markt entschlossen haben. Die NFL hat dieses Jahr quasi Teams erlaubt, sich bestimmte Märkte zu sichern auf der Welt. Und die Buccaneers, die Panthers, die Patriots und die Kansas City Chiefs haben sich für Deutschland entschieden. So, deshalb, es ist eh wahrscheinlich, dass in den ersten Jahren, solange wie Deutschlandspiele stattfinden, die vier Teams irgendwie mal hier sein werden. Einfach so aus deren eigener Business-Sicht. Aber die Seahawks sind kein Zufall. Die sind absolut aus diesem Grund hierher gekommen, weil die NFL halt weiß, dass die Seahawks hier der populärste Team sind nach dem Team, wo Tom Brady spielt. So muss man es ja fast sagen.
Wir waren die Patriots, jetzt sind die Buccaneers.
Genau. Jetzt sind die Buccaneers, genau. So muss man es sagen. Und deshalb, die Seahawks kommen nicht ohne Grund nach Deutschland. Und das war auch, als wir in diesem Trainingscamp waren bei den Seahawks, das war halt verrückt, weil die haben uns damals Russell Wilson hingestellt als Interviewgast. Und wir hatten vorher keinen Start. Ich war in 29 Trainingscamps bei 29 unterschiedlichen Teams. Ich hatte niemals einen Starting Quarterback. Und die haben gesagt, ja, er kriegt Russell. Und dann hat Russell da mit uns ein Interview gemacht, hat ein Deutschland-Trikot angezogen. Pete Carroll hat mitbekommen, dass wir aus Deutschland kommen und hat gesagt, hey, mit denen muss ich auch sprechen. Und obwohl das ja nicht geplant war, kam der dann zu uns. Er hat gesagt, komm, wir quatschen jetzt kurz. So, also die wissen, dass sie hier beliebt sind. Und ich glaube, die haben auch Bock darauf, weil die einfach eine Franchise sind. Seattle ist eine weltoffene Stadt. Ähnliches überraschenderweise bei den Kansas City Chiefs. Die sind eine sehr weltoffene Franchise vom Führership her, also vom Owner. Der interessiert sich für die Welt. Die Chiefs haben schon mal in Japan gespielt, 1992. So. Und Seahawks, Chiefs, die sind da sehr weltoffen. Deshalb, die werden in Deutschland schon echt eine Menge machen in den nächsten Jahren.
Dass so ein besonderes Spiel auch immer für mehr Aufmerksamkeit bei Lokalvereinen sorgt, kann schon länger beobachtet werden. So auch bei Welt- oder Europameisterschaften. Nadine hofft auf jeden Fall, dass es auch in der GFL helfen kann.
Also ich erwarte da auch schon nochmal einen richtigen Boom, vor allen Dingen hier in der Gegend. Nicht nur ganz Deutschland, sondern tatsächlich spezifisch auch in diesen Gegenden oder in den Städten, wo die Spiele stattfinden. Und die NFL, glaube ich, ist ja auch aktiv, was den Breitensport angeht und mit Flag Football an den Schulen. Und ich denke schon, dass die da Interesse kreieren und auch neue Leute dann zu den Jugendteams hier in der Gegend hinzustoßen. Und damit ist es ja schon wieder auch der erste oder der nächste Meilenstein dahingehend, dass wir erfahrene Footballspieler hochzüchten sozusagen. Und tatsächlich geben wir ja auch schon ganz viele Jugendspieler jetzt ans College ab und in die Staaten und die können dann dort auf dem Level mitspielen. Und es ist auch den Amerikanern schon aufgefallen, dass Deutschland auf der Football-Landkarte doch ganz interessant ist, auch fürs Recruiting.
Dass es der GFL weiterhelfen könnte, sieht Ike kritisch. Vielmehr könnte eine andere Liga vom NFL-Spiel profitieren.
Wenn Corona nicht gewesen wäre, weiß ich, dass die NFL das Flag-Football-Programm, was sie in Amerika immer größer fahren, auch in Deutschland schon größer erfahren hätten. Ende 2019, ja, von Sebastian Vollmer hier, ein paar Flag-Football-Programme. Also die NFL versucht in Deutschland den Football auch voranzubringen. Und die fangen damit jetzt auch wieder an. Aaron Donkor, der ist bei den Seahawks im Practice Squad, ist ein Deutscher. Der wird auch ein Flag Football Camp in Deutschland veranstalten in den nächsten Wochen. Also die NFL versucht damit, den Football hier voranzubringen. Und in dieser Woche wird halt, wenn die hier ihr Spiel absolvieren, wird halt jeder darüber sprechen. Also da wird eine Süddeutsche darüber schreiben, da wird die Bild sowieso, die machen viel Football, die werden darüber schreiben, FAZ alle. Und ich glaube, das kann schon ein bisschen einen Push geben. Inwiefern das den Vereinen zugutekommt, glaube ich, ehrlicherweise braucht man sich nicht zu viel Hoffnung machen, weil die GFL war da am Anfang nicht sonderlich geschickt, sich darin zu zecken, muss man leider sagen. Jetzt hat Patrick Esume seine eigene Liga mit der European League of Football. Die könnten vielleicht noch am ehesten ein bisschen davon auch mehr profitieren, glaube ich, weil halt ein paar Jungs irgendwann merken, okay, ich hab Bock auf Football, sich selbst besser trainieren und dann halt sagen, ja, wo gehe ich denn hin? Na, da, wo ich vielleicht noch ein paar Mark verdiene. Und das ist halt die ELF.
Aber du gerade ansprichst, die European League of Football, ja. Eben von dem Wegbegleiter von dir, Patrick Esume, mitbegründet.
Absolut.
Ist ja der Commissioner auch von der Liga.
Genau.
Ihr übertragt die Spiele auch von RAN.
Ja.
Wie stehst du sonst? Schwierig jetzt, dich rauszunehmen aus dieser Situation, weil es ja dein Job ist so. Ja. Aber wie stehst du insgesamt dazu, dass es jetzt zwei Ligen gibt in Deutschland?
Also. Dazu bin ich auch zu sehr Journalist. Ich sehe das, glaube ich, so, wie du es siehst und wie deine Frage es suggeriert. Aber Patrick ist halt auch mein Buddy. So. Deshalb, da kann man sicherlich kritische Worte drüber verlieren. Man muss aber am Ende, finde ich, sagen, die GFL hat es versäumt und er hat es halt gemacht. So, und die haben jetzt in Duisburg gespielt am Wochenende, Düsseldorf Rheinfire. Und ich habe ein bisschen reingeguckt am Sonntag. Da waren bestimmt 15.000 Menschen in diesem Stadion. Und ich weiß, dass da die Karte nicht nur 5 Euro kostet, sondern eher 25. So, und das ist halt scheinbar ein Riesen-Business. So. Und der hat das einfach aufgezogen. Und die Leute, die da sind, ich war da selber auch schon bei ELF-Spielen.
Muss man
ganz vorsichtig
jedes
sein.
Mal EFL
sein. Weil es gibt doch eine andere Liga in irgendeiner anderen Sportart, die heißt EFL. Und Patrick sagt European League of Football, da kann das nicht passieren. So, die Leute haben da Spaß dran. Und ich finde es schade, einfach weil ich auch Deutsch bin, dass nicht die deutsche Football-Liga so aus Vereinswesen gewachsen, dass die das nicht geschafft haben. Also das tut mir natürlich innerlich auch ein bisschen weh.
In den letzten Jahren gab es immer wieder aus den Kreisen der Football-Expertinnen Kritik am deutschen Dachverband, dass Trends eben verschlafen wurden. Gerade aus diesem Grund hat Patrick Esume die neue Liga gegründet. Dass diese Liga aber nicht nur positiv gesehen wird, erklärt Nadine.
Also ich glaube, dass es langfristig und dauerhaft mit diesem Modell wahrscheinlich nicht klappt, weil wir de facto Ressourcen teilen. Und mit Ressourcen meine ich finanzielle Ressourcen, Trainer, Physios, ehrenamtliche Helfer und natürlich Spieler. Und jetzt habe ich gesagt, ja, wir sind schon auf einem ganz guten Niveau eigentlich. Wenn wir jetzt allerdings Ressourcenteilung betreiben, dann ist es fraglich, wie weit wir uns hier entwickeln können in Deutschland. Aber die Liga hat sich ja jetzt auch von dem ersten Jahr auf dieses Jahr auch sportlich nochmal deutlich verbessert. Und ich meine, ich kann nicht wirklich absehen, wo es hingeht. Ich finde, sie machen viele Dinge gut und gerade so im Marketing und Spieler präsentieren, machen sie auf jeden Fall gute Dinge. Aber was halt im Football immer ist, und jetzt, weil wir vorhin die Events angesprochen haben, die Kosten explodieren halt im Football immer richtig schnell. Es sind halt nicht 11 Mann und Physios und Trainer, sondern es sind halt 50 Mann und 15 Trainer und entsprechend viele Physios und jemand, der sich ums Equipment kümmert. Und so weiter und so fort. Und irgendwann schießen die Kosten ins Unermessliche. Und da ist die Frage, wer finanziert und wie lang funktioniert
es? Dass es überhaupt so weit kommen konnte oder musste, gibt schon mal kein gutes Bild vom deutschen Football ab. Trotzdem versteht auch Nadine die Kritik am Verband.
Ja, und der Vorwurf ist auch berechtigt. Und sonst, glaube ich, wäre auch keine zweite Liga entstanden, die genau diese Dinge gut macht. Man hätte wahrscheinlich, wenn man irgendwie den gemeinsamen Weg vielleicht gefunden hätte, den hat man aber nicht, sonst gäbe es jetzt auch nicht zwei Ligen. So entstehen ja oftmals auch neue Vereine, weil man unterschiedliche Ansichten hat. Auf der einen Seite ist es ja auch gut, dass es neue Teams gibt, aber ich glaube wirklich auf Long Term können diese zwei Ligen nicht nebeneinander bestehen, zumindest nicht auf gleichem Niveau. Eine wird früher oder später das Nachsehen haben müssen und ja, dieser Vorwurf kommt ja nicht von jeher und es hat tatsächlich nicht so viel passiert und die Bemühungen bisher haben mich jetzt auch noch nicht so vom Hocker gerissen.
Die European League of Football hat durch die junge Geschichte selbst noch keinen großen Nachwuchszentren, in der sie Spieler ausbildet. Stattdessen bedient sie sich häufig bei bestehenden GFL-Teams. Das ist zumindest der Vorwurf.
Ja, also ist bis zu einem gewissen Grad ja auch richtig, denn die Liga kam neu und hat ja somit keine eigenen Spieler hochgezogen. Von irgendwoher mussten sie ja kommen und demnach konnten sie ja nur aus der GFL sein. Demnach verstehe ich schon auch die Vorwürfe aus den bestehenden GFL-Teams, dass Spieler abgezogen wurden. Aber wie gesagt, wo sollten sie denn sonst herkommen? Und ab jetzt ist es natürlich eine Konkurrenz, vor allen Dingen, wenn es eine Städte gibt, in denen zwei Teams existieren, ein GFL-Team und ein ELF-Team. Und da hat man ja jetzt gesehen, dass ja die GFL-Teams definitiv immer das Nachsehen jetzt hatten bisher.
Die Idee, eine europäische Liga zu gründen, ist allerdings keine neue. In den 90ern gab es bereits erste Bestrebungen, eine europäische Superliga zu gründen, die NFL Europe. Die ist dann aber Anfang der 2000er wieder aufgelöst worden.
Gescheitert ist das im Prinzip vor allen Dingen am Geld, nämlich was der deutsche Verband damals beiseite geräumt hat. Das weiß man denn heute. Die NFL, das war deren Europe, nicht Europe League of Football, sondern NFL Europe, so, NFL Europe hieß das. Und die NFL hat dafür eine Menge Geld zur Verfügung gestellt. Und in Amsterdam gab es das, in Barcelona. Es hat nirgendwo so gut funktioniert wie in Deutschland, bei den deutschen Clubs. Also auch damals bei Rheinfire waren irgendwie 30.000 Leute im Stadion, weil es schon eine Klientel in Deutschland gab, die dieses Event halt geil fand, auch das Amerikanische einfach spannend fand. Aber das hat leider mit den Geldern nicht so gut funktioniert und deshalb haben die das irgendwann damals eingestellt. Also so richtiger Misserfolg war es nicht, aber es wurde dann aus Gründen eingestellt.
Aber kann das auch sein, dass die NFL irgendwann sagt, wir übernehmen die Liga und machen dann selbst damit Geld?
Jetzt können wir ein bisschen rumspekulieren. Also ich glaube, dass das auf mittelfristige Sicht nicht ausgeschlossen ist, dass die NFL erkennt, okay, krass, da funktioniert was auf einer professionellen Ebene in Europa, weil das gibt es ja auch in den anderen Bereichen nicht. Also Österreich hatte ein ganz gutes Team, in Finnland gibt es ein paar ganz gute Teams, aber alles nicht so richtig organisiert. Jetzt sehen die vielleicht irgendwann, okay, krass, da ist eh eine Liga, die ist relativ gut strukturiert. Marcel Dabo war letztes Jahr Rookie of the Year in der ELF, ist jetzt der International Pathway Program Spieler bei den Indianapolis Colts.
Kannst du das mal ganz kurz erläutern?
Ah ja, klar. Genau, also die NFL hat vor so 4 Jahren, müsste das her sein, könnte auch schon 5 Jahre her sein, angefangen, Spieler aus Europa, mittlerweile auch aus Afrika, in die NFL zu holen. Und zwar mit einer, wie so einer Wildcard würde ich es nennen. Weil leistungstechnisch und footballtechnisch sind natürlich die Leute in Europa nicht so weit wie Leute, die in Amerika Highschool und College gespielt haben. Die spielen 15 Jahre Football, lernen Spielsysteme und so weiter. Hat der Europäer nicht. Der fängt, weil er mit 14 Highlights guckt auf YouTube an, mit 15 Football zu spielen, hat aber athletische Voraussetzungen, investiert unfassbar viel Zeit und hat einfach Talent. Und diese Spieler hätten natürlich sonst nie den Sprung in die NFL geschafft. Deshalb gibt es eine Wildcard, das nennt sich International Pathway Program. Und da dürfen diese Spieler, wenn sie sich beweisen, dürfen die für mittlerweile 3 Jahre wie so einen zusätzlichen Platz auf dem Roster, im Kader belegen. Also der zählt nicht gegen das Limit. Und wenn sie sich richtig gut anstellen, haben sie die Möglichkeit, trotzdem Profi zu werden. Sie dürfen die 3 Jahre auf jeden Fall dabei bleiben, haben aber die Chance, wenn sie sich empfehlen, Profi zu werden. Und aus deutscher Sicht, Jakob Johnson heißt der, der ist über diesen Weg reingekommen, hat bei den Stuttgart Scorpions gespielt in Deutschland. Man muss bei Jakob sagen, der war auch am College in Tennessee, also der hatte so eine Amerika-Erfahrung, aber der hatte diesen Pathway-Program-Platz bekommen, war dort für ein halbes, dreiviertel Jahr im Training und dann haben die irgendwann gemerkt, ey, scheiße, der stellt sich ganz gut an.
Als er doch ganz gut drauf.
Oh, exakt. Und der ist dann zum Profispieler bei den Patriots geworden. Also ein Paradebeispiel. Dann gibt es noch, um den noch zu nennen, Jordan Mailata ist ein Offensive Liner aus Australien. Der ist in die NFL gekommen als Pathway-Program-Spieler und hatte bis dahin nicht mal richtig Football gespielt, sondern war Rugby-Spieler. Und der hat jetzt einen 40 oder 45 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben. Also die NFL versucht hat, damit Leuten eine Chance zu geben und hat damit bislang auch schon echt Glück gehabt. Und auch das kann man natürlich an der Stelle sagen, da ist auch taktisches Kalkül dahinter. Weil wenn du einen Australier holst, der die Geschichte hat, wird in Australien die Geschichte erzählt. Wenn du den Deutschen holst aus Stuttgart, wird die Geschichte in Deutschland erzählt. Also man muss bei der NFL immer sehen, die sind halt wirklich ein privatwirtschaftliches Unternehmen.
Hätte ich gar nicht erwartet.
Ja, genau, also hätte man gar nicht erwartet.
Roger Goodell immer so
ein... Gönnerhaften, so ein bisschen ja. Philanthrop, ja, absolut.
Genauso würde ich ihn beschreiben.
deshalb macht er auch 24 oder 22 Milliarden Umsatz mit seiner Liga und verdient selber irgendwie 60 Millionen Dollar. also ihr merkt, die Größen sind ein bisschen anders, aber die machen das und man kann immer, das ist wie immer, typisch deutsch, ich denke ja genau eher so ein bisschen kritisch darüber, weil ich einfach eine deutsche Seele habe. Der Amerikaner, der denkt halt nur, hä, wie geil ist denn das, wie der Moritz Böhringer war der erste Deutsche in diesem Pathway-Programm-Spieler. Wie, der hat vor 2 Jahren Highlights von Adrian Peterson gesehen und jetzt spielt der hier. Hä, erzähl mal, wer du bist. So, und es gibt immer 2 Seiten der Medaille. Die NFL ist halt gut darin, ihre Seite der Medaille wirklich so zu erzählen, dass man halt einfach, wenn man es hört, denkt, okay, krasse Geschichte. Finde ich gut.
In den letzten Jahren gab es immer wieder Diskussionen, ob die NFL sogar ein Team in der Liga mitspielen lässt, das in Europa liegt. Insbesondere die Jacksonville Jaguars, deren Besitzer Shahid Khan in London lebt, waren hier im Gespräch.
Ich glaube, es ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber wir sind gerade nicht so weit. Corona hat da ein bisschen was nicht kaputt gemacht, aber zumindest mal on hold gesetzt. Weil davor waren die Talks darüber, ob die Jacksonville Jaguars vielleicht fest in London bleiben. Die waren schon ein bisschen größer. In der NBA wurde ja auch immer mal diskutiert. Ich glaube, irgendwann kommt sowas, aber noch nicht jetzt. Und wenn, dann muss es ein Team sein, was vorher an der Ostküste war, einfach damit so 6 Stunden Flugzeit nur sind, würde ich mir aus deutscher Sicht
so. Genau, aber die Flugzeiten sind ja innerhalb auch schon wirklich heftig.
Absolut.
Also deswegen wäre, glaube ich, London auch von New York aus dann ja nicht so.
Es ist, sonst hast du 3 Stunden in Amerika, ein bisschen über 3 Stunden, hast du halt 6 Stunden. Ist schon möglich. Ich glaube, es kommt irgendwann, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es kommt nur, wenn irgendwie der chinesische Markt für die erschlossen wird. Weil Europa ist schon cool, aber ich glaube, wenn sie irgendwann mal in China Fuß fassen und sagen, wir können in China ein Team stationieren, dann können die damit so viel Scheine drucken, dass sie die Pille schlucken würden.
Ich weiß nicht, wie das NBA schon weiter, ne?
Genau, also die NBA ist ja, das ist ja so faszinierend. Die NFL ist halt jetzt mega auf Social Media unterwegs mittlerweile, aber die NBA war immer vor der NFL, was Social Media angeht. Und da, wo man heutzutage das Geld verdient, bei den jungen Menschen, da war die NBA viel weiter. Die NFL hat halt einfach den großen Vorteil, dass die der Riesentanker sind. Also die sind in Amerika mit riesengroßen Abstand die Nummer 1 Sportart. Und deshalb ist es für die auch so wichtig, so andere Märkte zu erschließen. Und Team in Europa, ich habe es mir mal gewünscht, ich glaube, irgendwann mal möglich, aber ich würde fast eher sagen, wenn denn, weil die Kröte wird so oder so hart sein, weil alle werden sich darüber beklagen, Fans werden das nicht lustig finden. Also so wie wir uns über ein Spiel freuen hier in München, finden natürlich die Amis das auch nicht cool, wenn deren Buccaneers für ein Spiel in Deutschland am Start sind.
Ist das so?
Ja, also nicht so deutsch, das ist nicht so, alles scheiße.
Genau, weil sonst ist es hier beim Fußball so, DFB-Pokal hier irgendwo in China.
Ja, genau.
Schrecklich.
Genau, ganz so krass ist es nicht, aber also wenn man den Foren und den Twitter-Einträgen und auch den Diskussionen in den Local Radios ein bisschen Glauben schenken kann. Auf lokaler Ebene wird das kritisch betrachtet. ESPN, für die ist es einfach, wenn es soweit ist, ein mega Highlight und heißt es, we are now going to Germany. So, aber das lokale Boston-Radio, das spricht da dann schon drüber und sagt, ja, und jetzt kommt die Scheißwoche noch, wo wir da 6 Stunden hinreisen müssen.
Im Fußball oder Basketball kennen wir internationale Wettbewerbe, wie zum Beispiel die Champions League. Wäre das auch im Football denkbar?
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich das in den nächsten Jahren entscheiden wird, ob die Also wenn, dann kann es nur die European League of Football schaffen, das alles bei sich zu bündeln. Und ich glaube, die Strahlkraft von Deutschland, einfach als Markt, die ist so groß, dass das gelingen kann. Ich glaube, ich habe es nämlich gesehen, dass die Skandinavier, die haben so weit wie einen Super Bowl dieses Jahr ausgespielt. Der finnische Meister gegen den dänischen Meister oder der finnische Meister gegen den norwegischen Meister. Die haben so ihren Scandinavian Bowl dieses Jahr ausgespielt. Die haben es vorher noch nicht, glaube ich.
Und wie würdest du das dann sehen? Also wäre das dann, weil im Prinzip jetzt gerade in der European League of Football ist Deutschland der mega dominant.
Absolut.
Also du hast Barcelona noch.
Ja.
Du hast noch 2 österreichische
Teams. Mittlerweile Österreich, genau, korrekt. Istanbul hat ein Team. Ja.
Aber trotzdem, Deutschland ist mega der Fokus.
Absolut, absolut. So doof das klingt. Ich glaube, die werden einfach weiter wachsen und größer werden. Also,
dass sie wirklich aus anderen Ländern auch noch, aus Frankreich und Portugal.
Exakt. Also in Österreich, die Swako Raiders, jetzt heißen sie, boah, da bin ich schlecht. Ich weiß gerade nicht, wie sie jetzt richtig heißen. Aber das beste Team aus Österreich spielt nach der ersten Saison ELF in der ELF. Also die haben die erste Saison noch nicht in der ELF gespielt und sind jetzt zur zweiten aus deren heimischer Austrian League of Football in die ELF gewechselt. Da spielen die jetzt. Und ich glaube, die Strahlkraft ist so groß und einfach die Stadien sind so voll und da gibt einen TV-Partner, dass es darauf hinauslaufen wird, dass die ELF in 3, 4, 5 Jahren vielleicht 20, 22 Teams beheimatet und dann ist halt quasi der beste Team aus Finnland, der beste Team aus Norwegen, der beste Team aus Dänemark.
So ein internationaler Wettbewerb ist für Nadine vor allem eine finanzielle Bürde. Für Vereine, die ohnehin schon nicht im Geld schwimmen.
Da gab es auch schon unterschiedliche Versuche, das mal zu tun und europaweit zu spielen. Und meines Wissens nach scheitert es auch oft an finanziellen Dingen, weil man dann eben die Flüge finanzieren muss in die anderen Länder. Das zusätzlich noch zu der eigenen Saison, die auch schon sehr kostenintensiv ist und dadurch, dass ja unsere Spieler die zahlen Mitgliedsbeiträge, diese zahlen ihre Helme selber, die zahlen ihr Shoulderpad selbst und irgendwann ist da natürlich auch finanziell dann mal Ende und auch die Vereine haben sich das bisher nicht immer leisten können und demnach konnte das so in dem Maße noch nicht umgesetzt werden oder war noch nicht erfolgreich langfristig, sagen wir so.
Ike hat ja vorhin bereits über das Pathway-Programm gesprochen. Was mich noch interessiert ist, wie gut denn eigentlich die Chancen sonst sind, von einem GFL-Team in die NFL zu kommen.
Ja, da müssen wir jetzt mal ganz realistisch sein. Das ist fast unmöglich, ja, aus der GFL in die NFL hochzugehen. Aber doch, es haben ja doch einige gezeigt, dass sie es mit dem Pathway-Programm dann doch relativ weit geschafft haben. Das ist auch nur eine Handvoll, aber eine Handvoll ist auch besser als gar niemand und ich finde, dass wir dann doch schon einen ganz guten Job machen, die hier auszubilden und wenn wir über die Cowboys sprechen, jetzt ein Beispiel nur, der David Bader hat damals eben bei den Juniors, bei den Cowboys angefangen Football zu spielen und es ist einfach schön zu sehen und dann man freut sich einfach von ganzem Herzen, dass es jemand dann so weit geschafft hat und auch wenn es nur eine Handvoll Spieler sind, finde ich doch das eine großartige Leistung. Die sind es natürlich nicht gewohnt. Hier haben wir zweimal die Woche Training und dann geht's rüber und dann ist frühmorgens der Lift und abends ist Football und jeden Tag ist was los. Und das muss man erstmal durchhalten, wenn man dann diesen Szenenwechsel, nenne ich es mal, durchmacht.
Nadine gibt außerdem einen weiteren spannenden Faktor, was einen Wechsel in die USA angeht.
Mit NFL-Teams sind wir nicht in Kontakt. Ich kann jetzt nicht für andere Vereine und für andere Teams sprechen. Wir haben Kontakte zu Highschools und zu Colleges und da ist es uns wichtig, dass wir eben die Junior-Spieler, die ausgebildet werden im Verein, dass wir die dann auch, dass wir oder sie unterstützen können, dass sie dann ans College gehen können oder an die Highschool und ab dann stehen ihnen ja alle Wege offen.
Jetzt haben wir über die Vergangenheit und Gegenwart des deutschen Footballs gesprochen. Doch wie sieht denn die Zukunft der GFL aus?
So sehr ich es Ihnen wünschen würde, glaube ich, also gerade bei uns in Deutschland ist die Chance vertan, dass aus Österreich, was ja wirklich ein naheliegendes Land, also unser Nachbar ist, dass da das beste Team in die ELF wechselt, finde ich jetzt auffällig. So muss ich sagen, dass in Polen ein Team ist, also das beste polnische Footballteam spielt in der ELF, finde ich auch auffällig. Ich glaube, gerade sieht es nicht so aus, aber ey, das ist wie bei allem. Systeme und Ligen jeden krachen und 3 Jahre später oder 5 Jahre später erinnert sich keiner dran. Das ist alles möglich, aber ich glaube, ich sehe es gerade nicht. Wenn sie die Chance bekämen, sollten die europäischen Ligen, also die Vereine, falls die wieder sozusagen in den Vordergrund treten, sollten sie versuchen, zumindest den Zusammenschluss, den sowas wie die ELF jetzt schafft zwischen einzelnen Vereinen aus einzelnen Ländern, den sollten sie auf jeden Fall beibehalten, weil dazu ist Europa auch zu sehr mittlerweile die Vereinigten Staaten von Europa. Also das ist einfach Zeitgeist und ich glaube, so nehmen wir jungen Menschen, der doch alt war. Natürlich haben wir einen deutschen Pass, aber wir sind alle so mobil und auch so vernetzt, dass man kann sich sofort vorstellen, in Österreich zu leben oder in Frankreich, wenn man gut Französisch kann. Das erscheint mir persönlich nur logisch und ich glaube, so entwickelt sich auch die Welt gerade. So.
Dadurch, dass wir jetzt eben 2 Ligen haben, ist es zumindest für mich, weil ich da nicht so involviert bin, unfassbar schwer abzusehen, wie es weitergeht. Tatsächlich, als ich damals den Headcoach-Posten übernommen habe, gab es ja dann auch die ELF und da habe ich mir gedacht, was habe ich mir angetan? Das ist mein erstes Jahr als Headcoach und das, wenn es 2 konkurrierende Ligen gibt. Deswegen ist es wirklich unfassbar schwer, das abzuschätzen nach Jahr 2 der Liga, der ELF, wie das potenziell weitergehen könnte. Man hat in der Vergangenheit schon alles gesehen und ich wage tatsächlich da keine Prognose. Ich hoffe nur von ganzem Herzen, dass es für den deutschen Football weiterhin nach oben geht, wie auch immer das dann funktionieren mag.
Die Sportgondel.
Mit Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
Sportgondel ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.